Willkommen zu Umsatzlust, dem Podcast für alle, die Vertrieb leben und lieben. Hier teilen Michael Meyer und Thomas Markthanner ihre Strategien, ihre Erfahrungen und ihr Wissen, um deinen Vertrieb auf das nächste Level zu bringen. Lass dich inspirieren und entdecke, wie Umsatzlust Unternehmen voranbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Umsatzlust, der Podcast, wo es um das große Thema Umsatz geht. Aber nicht nur das, denn Thomas und Michi sind angetreten, um die Firmenlandschaft da draußen auf das nächste Level zu heben. Und heute haben wir nicht nur Thomas und Michi hier im Podcast, sondern wieder mal einen Gast. Und zwar einen ganz tollen. Das kann ich schon mal aus den ersten paar Minuten Vorgespräch verraten. Wir begrüßen recht herzlich den lieben Sascha, der sich jetzt bitte einmal selber vorstellt.
Schönen guten Tag und schönen guten Morgen, schönen guten Nacht. Egal, wann ihr zuhört, ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall hier bei Umsatzlust zuhört und vor allen Dingen, dass ich hier dabei sein kann auf Einladung vom Thomas. Vielen Dank dafür.
Thomas, komm, Ball liegt bei dir. Sag du auch nochmal Hallo.
Ja, hallo in die Runde. Hallo, liebe Zuhörer. Und vielen lieben Dank für die tolle Anmoderation, Nils. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich begrüße natürlich in erster Linie unseren Gast, den Sascha, den ich, wie wir jetzt festgestellt haben beim Vorgespräch, Sascha, 2022 kennengelernt habe auf einer Digitalveranstaltung in Köln. Und natürlich meinen liebsten Geschäftspartner und Freund, den Michi, der auch am Start ist. Hallo Michi, hallo Sascha, hallo Nils.
Ja, hallo auch von meiner Seite in die Runde. Thomas ist, glaube ich, selten so dynamisch in eine Runde gestartet. Freue mich ebenfalls, Sascha, dass du heute dabei bist und auch die Bemerkung gerade von Thomas. Mein liebster Geschäftspartner, das sage ich auch immer zu meiner Schwester oder zu meinem Bruder, weil ich habe nur einen, aber ich nehme das trotzdem sehr gerne mit.
Also im Grunde können wir festhalten, alle sind glücklich, alle sind happy. Thomas winkt schon, will darauf natürlich antworten. Thomas.
Ich habe mich an der Nase gekratzt, aber natürlich antworte ich da drauf. Ich wusste gar nicht, dass der Bruder von Michi sein Geschäftspartner ist und zwar sein liebster Geschäftspartner. Naja, so kann man eine Geschäftsbeziehung auch beenden, Michi.
Nein, er ist nicht mein Geschäftspartner, aber zudem sei er auch mein Lieblingsbruder oder meine Lieblingsschwester. Das macht man dann ja so, wenn man nur eine davon hat. Und ich weiß nicht, wie viele Geschäftspartner du hast, aber deswegen fand ich es besonders. Also mein liebster Geschäftspartner. Aber egal, das soll heute nicht unser Thema sein.
Das Gute ist, dass jetzt keiner der Zuhörerinnen und Zuhörer verwirrt ist. Das ist immer sehr wichtig am Anfang einer solchen Podcast-Folge. Und damit wir jetzt hier ein bisschen den Knoten mal entwirren, würde ich mal wieder den Sascha mit an Bord holen. Weil jetzt sind wir ja auch wahrscheinlich alleine. Also alle, die mal gesagt haben, ich höre hier mal rein, haben jetzt gesagt, ich bin weg. Ne? Deshalb, Sascha, jetzt können wir ganz frei Schnauze, können wir reden. Ne? Und das spielt uns, glaube ich, allen in die Karten. Erzähl mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch da sind, was machst du in Köln? Also da lebst du, da arbeitest du wahrscheinlich auch. Was machst du da? Erzähl mal bitte.
Also zwei Themen sind bei mir wirklich als Standbein rausgewachsen und mittlerweile auch mit der Erde richtig stark verwurzelt. Einerseits bin ich bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen der Technikguru und stelle da immer die neuesten Technik-Gadgets, Technik-Trends von Kopfhörer, von Bluetooth-Lautsprecher, von Smartphones, eigentlich alles vor. Und daraus hat sich quasi eine zweite Leidenschaft entwickelt und zwar quasi dieses Thema, wie kann man Produkte wirklich so vorstellen, dass es auch wirklich Zuschauer interessiert, dass sie eine gewisse Aufmerksamkeit, ein gewisses Interesse, aber auch eine gewisse Dringlichkeit verspüren, sich diesem ganzen Thema näher zu widmen. Und das ist quasi immer mehr aus dieser Sat.1 Frühstücksfernsehecke gekommen, dass ich meinen alten Beruf oder meine alte Vorsehung als Story-Coach, Storyteller-Coach quasi jetzt gemünzt habe und bin immer weiter in den Bereich Marketing eingestiegen und bin mittlerweile der Überzeugung, dass wenn man heute mehr Kunden gewinnen möchte, dass man das mit einem besseren Marketing tun kann und am Ende des Tages so viel weniger Verkaufsgespräche führen muss. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass diese Welt von Marketing und Vertrieb einfach immer mehr zusammenwächst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Thomas und ich gesagt haben, wir sollten uns beide mal hier zusammenfinden, weil das ist, glaube ich, auch das Ziel. Früher war das in meiner Wahrnehmung immer Rücken an Rücken. Also die eine haben in die eine Richtung geguckt und die andere haben in die andere Richtung geguckt und die anderen haben nie verstanden, was die andere Organisationseinheit da wirklich tut und braucht und macht und sind eigentlich losgelaufen. Und ich glaube, in dieser sehr unsicheren Zeit ist das nicht mehr der Trend, der uns wirklich, wie es hier so schön heißt, Umsatz wachsen lässt. Und dementsprechend bin ich der Meinung, Marketing muss wissen, was Vertrieb braucht, um die Sachen zur Verfügung zu stellen. Und Vertrieb muss Marketing sagen, was sie wirklich haben wollen und so gemeinsam Unternehmen nach vorne drehen, damit der Umsatz wachsen kann und dass das alles viel mehr Spaß macht, das wissen wir alle.
Also wir halten fest, der Sascha stellt im Sat.1 Frühstücksfernsehen Technikprodukte vor. Jetzt wissen wir von Thomas, dass der Thomas natürlich ein ganz einfaches Opfer da ist und sofort zuschlägt. Das heißt, jeder, der hier zuhört, kann jetzt mit uns das kleine Spiel spielen und sich überlegen, wie groß der Kredit ist, den Thomas aufgenommen hat in diesen 3 Jahren, seit er Sascha kennt und wie viele Gadget-Produkte er zu Hause hat, die er im Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen hat. Die Auflösung gibt es dann am Ende dieser Folge. Sascha, wir kommen zurück zu dir. Ich habe über dich folgenden Satz gelesen. Wachstum ist kein Zufall, es folgt einem System. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Wachstumsbremsen so in diesen klassischen Vertriebsorganisationen, die man so kennt?
Also ich bin ja kein Vertriebler, komme aus dieser ganzen Ecke gar nicht, aber ich komme eher aus dieser Storytelling-Ecke. Und eins, was mir immer wieder auffällt, ich habe mittlerweile bei Sat.1 über 4000 Produkte vorgestellt in über 250 Live-Sendungen. Und das ist eine sehr hohe Zahl. Aber auf der anderen Seite haben wir sicherlich über 5000 Produkte nicht mit ins Fernsehen nehmen können, weil einfach die Unternehmen, die Marketingagenturen uns eigentlich nicht den Mehrwert darstellen konnten, worum es gerade dieses Produkt ist. Also viele da draußen, viele Produkte, die es da draußen gibt, sind entweder so MeToo-Produkte, wo man gar nicht erkennen kann, wo ist jetzt da der große Unterschied zu dem Produkt, was ich eh schon in der Hand habe. Und zweitens, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Unternehmen und vor allen Dingen auch viele Vertriebler zu früh in den Vertriebsprozess einsteigen. Die gehen also sehr stark immer dazu über, zu sagen, hier ist mein Produkt, willst du es haben? Hier ist mein Produkt, willst du es kaufen? Hier möchtest du mein Produkt haben? Das hat auch die besten Features, die beste Ausstattung, das Beste, was es am Markt eben auch gibt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das kein System mehr ist, was dahinter steckt, sondern Wachstum schaffen wir nur noch, wenn wir einerseits den Kunden verstehen wollen. Was ist dem Kunden sein Problem? Dein dringliches Problem, was er gerade gelöst haben möchte. Zweitens, er möchte sicherlich auch verstanden oder sich verstanden fühlen. Und drittens ist genau das System, was dahinter steckt, dass es nicht nur damit eben zu tun ist, dass man einerseits einen Kunden gut kennt und dem seine Situation gut kennt, sondern auf der anderen Seite auch sich selbst dafür sorgt, dass man selbst ein guter Lösungsanbieter ist und nicht nur einfach ein Produkt oder irgendwas verkaufen möchte. Und deswegen sage ich oder rede sehr gerne davon, Kundengewinnung statt Verkaufen, weil jeder große Brand, der da draußen ist, will eigentlich Kunden gewinnen und nichts mehr verkaufen. Und wenn ich irgendetwas verkaufen möchte, dann gehe ich irgendwie auf den Wochenmarkt und verkaufe Eier oder Möhren oder irgendwelche anderen Sachen. Aber auch diese Firmen sind dahinter gedacht, dass man dann nächste Woche wiederkommt und genau an ihrem Stand ihre Eier oder Möhren kaufen möchte. Also hier geht es darum, dass wir Kunden für uns gewinnen, für unser Unternehmen. Und das ist der dritte Standbein, ist das Thema Branding. Was wir heute gesehen haben, in den letzten 3-4 Monate durch einen Mann, der aus der Wirtschaft mittlerweile in die Politik gegangen ist und dadurch fast seine eigene Company immer weiter an Wert verliert, haben wir festgestellt, dass Branding neben Marketing eine wichtige Komponente geworden ist. Und da kann Vertrieb noch so viel arbeiten, wie es will. Wenn das Produkt nicht so gut ist und wenn das Branding schön schlecht am Markt vorbei katapultiert ist, da kann auch Vertrieb nichts mehr machen. Und da gucke ich gerade so bei Michi und Thomas in die Augen rein und Thomas hebt schon die Hand und sagt, na, da habe ich noch was zu sagen.
Genau, also ist super, super, dass du gerade das Branding und auch die Marke ansprichst. Wir hatten ja die Woche schon gesprochen und du hattest mir eine Geschichte erzählt, die finde ich ganz gut und vielleicht kannst du da 2, 3 Sätze dazu sagen. Und zwar warst du auf einer Veranstaltung, wir machen jetzt einfach mal Werbung für die Firma Leica und Sascha hatte mir gesagt, die haben ihre Produkte gar nicht beworben, ne? Also es war eine Veranstaltung und irgendwie war das gar keine Werbeveranstaltung, sondern die haben das ganz anders gemacht. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, weil das finde ich super spannend, wenn es um das Thema Markenbildung geht und nicht dieses offensichtliche Verkaufen, sondern dieses unterschwellige Verkaufen. Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, der den Apple ganz gut macht und anscheinend Leica auch, ja, lieber Sascha.
Also Leica noch mal ganz kurz, wir waren mit über 100 Marketing-LinkedIn-Influencer bei Leica in Wetzlar und die haben eigentlich diese ganze Geschichte vorgestellt, wie ist das eigentlich vor 100 Jahren überhaupt mal entstanden. Und wenn über 100 Leute einen Tag vor Ort sind, hast du natürlich riesige Multiplikatoren, aber die haben den ganzen Tag kein einziges Produkt vorgestellt. Was sie aber getan haben, ist den ganzen Tag dir die Leica-Geschichte zu erzählen und die daraus gewonnene Leidenschaft für das perfekte Foto, für das Motiv. Und das ist eigentlich das, was wir alle mit nach Hause genommen haben. Es geht nicht um das neueste, beste Produkt mit einer größeren Linse, leichterer Kamera, besserer Blick. Es geht um die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und das ist genau das, weswegen wir auch alle Apple-Produkte so lieben.
Michi, da würde ich dich gerne mal an den Tisch hier holen. Was mir da einfällt, wir haben gerade über Apple gesprochen, ist ja diese klassische, schon fast abgegriffene Story von dem AirPod. Nee, wie hieß das hier, dieses Musikding? Wie hieß denn das früher, was sie gehabt haben? Ja, wie hieß denn das? Dieser Betreiber, der iPod, auf Gottes Willen. Ja, Opa erzählt vom Krieg, iPod. iPod. Und zwar haben die ja damals den Slogan quasi entwickelt, 1000 Songs in deiner Tasche. Also auch da, das, was Sascha gerade gesagt hat, ein Gefühl erzeugt. Jetzt bist du ja für mich so ein bisschen das Gesicht des Vertriebs. Ne? Also egal, was es ist, Michi kriegt es an den Mann und an die Frau. Jetzt gibt es aber einfach Produkte, die man verkauft. Die sind ja so unfassbar unsexy. Ne? Wie schafft man es, da so eine Emotion zu erzeugen? Wenn du jetzt einen Sack Reis verkaufen müsstest, ne? So, gut, das da kann man noch was bilden, aber wenn du jetzt, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, aber du weißt, was ich meine. Es gibt einfach todeslangweilige Produkte. Ne? Wie würdest du das angehen? Was ist so dein Weg dann im Vertrieb?
Ich glaube, dann entweder, ne, gehst du halt los als Problemlöser. Jetzt beispielsweise eine Fliegenklatsche ist jetzt auch nicht unbedingt sexy, aber löst halt das Problem, die Fliege. Oder du gehst halt über den Weg, wie Sascha vorhin schon gesagt hat, über das ganze Thema Storytelling, ne, dass du halt die Geschichte, die Emotionen wächst. Und ich war gestern noch auf einer Messe. Und da haben wir auch mit den Vertrieblern darüber gesprochen und so weiter, was wir da denn in Zukunft verbessern können. Und da geht es um eine Software und die stellen halt einfach irgendwie diese komplette Software vor. Und guck mal, hier über die Schaltfläche kannst du das einstellen und hier kannst du übrigens links von grün auf gelb wechseln und hier kannst du das Menü öffnen. Und es ist so unsexy und da sagt jetzt ja kein Kunde so, wow, cool, hier kann ich von grün auf gelb wechseln, sondern die gehen halt gar nicht darauf ein, was ist denn dein Problem, was ist dein Wunsch, was wäre möglich mit dieser Software, ne? Du kannst viel schneller und effizienter arbeiten oder die und die Schritte entfallen dir oder wenn du dich darauf drückst, hat sich alles andere für dich erledigt. Also ich glaube, es geht einfach darum, auf den Kunden einzugehen, einmal in der Bedarfsanalyse sauber zu checken, was braucht der Kunde denn, was ist das Problem? Und dann eher darauf einzugehen. Ne? Und ich glaube, jetzt ganz blöd gesagt, ein Sack Reis, ne? Wenn der Kollege Hunger hat, dann kannst du, also ich, weißt du, ich glaube, es geht immer um das Thema Emotion und Problemlösung.
Ich glaube, um da nochmal einzuführen, ich möchte nochmal einen Satz zu machen, ist, glaube ich, und ich habe mich lange damit beschäftigt und wie gesagt, ich komme nicht aus dem Vertrieb, sondern Vertrieb ist auch nicht so mein Ding, eher so Marketing und dieses ganze Storytelling und Story-Marketing, was dann zusammenführt. Ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen, wenn man mal zurückgeht, warum treffen wir denn überhaupt Kaufentscheidungen? Also mal ganz zurückgehen, ganz zurück und ganz basic mal anzufangen, warum treffen wir eigentlich eine Kaufentscheidung? Die Kaufentscheidung soll immer dazu führen, dass wir eine bessere Zukunft bekommen. Wir wollen immer, egal was wir tun, wir wollen immer wieder eine bessere Zukunft haben. Ob wir entscheiden, heute Abend selbst zu kochen oder zum Italiener zu gehen, bedeutet entweder ich koche schlecht, deswegen gehe ich zum Italiener oder ich entscheide mich für irgendetwas anderes. Und das ist immer wieder, was es auch immer dazu führt, ist, dass wir weg vom Schmerz und hin zur Freude gehen. Und zu jedem Status, die der Kunde hat, wo ich es immer festgestellt habe, hat der Kunde auch einen emotionalen Status. Michi hat es gerade eben gesagt, mit dem Reis, wenn jemand Hunger hat, hat er einen emotionalen Status zu dem Thema Hunger. Dann ist es ihm egal, woher der Reis kommt, wie der Reis aussieht, wie groß der Reis ist. Hauptsache, der ist gekocht und er kann gegessen werden. Aber ich glaube, wir Menschen tendieren immer relativ schnell, dass wir den Schmerz loslassen und zur Freude hingehen. Und das ist genau das, was wir uns auch im Marketing, bei allen Marketingaktivitäten auch immer wieder vor Augen führen. Und gerade helfe ich auch wieder einem Startup, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema Schmerzen bei Frauen während der Periodephase eben auch beschäftigt. Und die bekommen sehr, sehr starken Zuspruch, wenn sie diesen Schmerzen bei den Frauen einfach eliminieren und eben reduzieren und werden wahrscheinlich auch deswegen wahnsinnig gekauft.
Ich finde das hochspannend, Sascha, dass du ja so ein bisschen dieser Türsteher für mich jetzt gerade bist. Ne? Du bist derjenige, der im Sat.1 Frühstücksfernsehen tolle neue Produkte präsentiert, vorstellt und so weiter. Und jetzt hören dir wahrscheinlich viele Leute gerade zu, die ja ein Produkt haben, eine Dienstleistung. Vielleicht jetzt nicht exakt das, was jetzt als neue Technik bei dir auftaucht, aber ich sag mal, das kann man ja extrapolieren auf viele andere Menschen wie dich, die quasi eine Entscheidung treffen, ist das was für uns oder eben nicht. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da auch mal so einen Tipp mitgeben, weil du hast gerade gesagt, 5000 Leute schaffen es bei euch gar nicht rein. Ne? Und was, ich habe jetzt hier gerade eben mal schnell aus dem Regal geholt, habe ich bei mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Useless Box. Ne? Eine Useless Box, ist leider keine Batterie drin. Auf jeden Fall, wenn man hier auf so einen Schalter drückt, dann geht hier normalerweise so ein kleiner Finger raus und macht den Schalter wieder aus. Die kann gar nichts. Ne? Und das Schöne ist, so heißt es auch. Ne? Also useless, absolut useless. Was müsste ich denn jetzt tun, wenn ich ein Produkt habe wie die Useless Box und sage, jetzt habe ich hier die Chance, jetzt ist der Sascha bei mir, Sat.1 Frühstücksfernsehen, der Weg zur ersten Million, der ist jetzt schon vor mir. Was müsste ich tun im Storytelling, damit du sagst, die erscheinen bei uns in der Sendung?
Guck mal, du hast Geld ausgegeben für diese Useless Box. Oder wenn du es nicht getan hast, irgendjemand anderes hat es für dich getan, hat einen Kauf gemacht. Der will ja am Ende des Tages eine Freude damit bereiten, weil du einfach so ein Typ bist, der einfach auf solche Sachen vielleicht steht. Machst du Batterien rein und das ganze Ding macht tak, tak, tak. Aber nach 3-4 Mal ist es dann auch für dich zu langweilig, weil einfach nichts mehr passiert. Und du gibst es dann quasi jemand anders oder zeigst es jemand anders und der sagt, hey, cool, aber das Geld hätte ich dafür jetzt nicht ausgegeben. Was aber dabei passiert, und das ist das, wo wir immer die Brennlinse eben draufhalten, ist, wie ist der Use Case für den Kunden? Was hat der Kunde davon? Was kann der Kunde damit anfangen? Was ist das einzige Thema, was den Kunden an dieser Stelle interessiert? Und was separiert dieses Produkt, diese Lösung von allen anderen Produkten, die es am Markt gibt? Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen haben. Ich habe mit einem Startup in der Anfangsphase habe ich überlegt, mit denen zusammenzuarbeiten. Die haben ein wunderbares Produkt vorgestellt, ist im Endeffekt nichts anderes als ein hoch angereichertes, vitaminreiches Wasserprodukt mit in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo aber kein einziger Tropfen Zucker drin ist, gar nichts, null, da ist gar nichts drin. Und diese Gründerin ist hingegangen und hat das quasi aus ihrer Vergangenheit, als sie schwanger war, quasi entwickelt. Weil sie einfach nichts gefunden hatte. Sie hat das aus Schwangerschaftsgründen gemacht, aus Hautgründen, aus Schönheitsgründen, aus energetischen Gründen heraus. Sie verkauft das Produkt heute aber aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und nicht aus ihrer Story heraus. Und daran hat sie weiterhin festgehalten. Und dann habe ich gesagt, da kann ich dir leider nicht helfen, weil aufgrund von Inhaltsstoffen wird heute kein Getränk gekauft. Weil wenn wir alle Inhaltsstoffe uns angucken würden, würden wir alle keine Getränke trinken, so wie wir es heute in unserem täglichen Leben tun. Wir müssen die Abkehr schaffen von dem, was das Produkt leidenschaftlich zwar entwickelt worden ist, aber wir müssen uns dahingehend wenden, was der Kunde wirklich haben möchte. Und eine Story habe ich mit dieser Frau entwickelt. Habe ich gesagt, hey, sprich doch alleine nur die Frauen an, die sich gerade in einer Schwangerschaft befinden, so wie du es auch getan hast. Und dann ist die Geschichte eigentlich die Core-Story, die sie eigentlich erzählt, also die Gründergeschichte, die sie erzählt. Und wenn jemand eine Gründergeschichte erzählt, fühlen wir uns automatisch sehr, sehr nah, weil wir uns verbunden fühlen, weil wir uns wiedererkennen in derselben Situation. Und wir Menschen finden uns immer dann wieder, wenn wir dieselbe Situation von jemandem anderen erkennen in unserem eigenen Leben. Und dann fühle ich mich nah. Und wenn die Frau da nur erzählt hätte, hätte gesagt, guck mal, ich war auf der Suche nach zuckerfreiem Wasser, aber ich wollte nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken, sondern ich wollte es mit ein bisschen Geschmack machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, als schwangernde Frau kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo du einfach nicht mehr viel Flüssigkeiten aufnehmen kannst, weil du dauernd auf die Toilette gehen musst. Aber der Körper verlangt nach Mineralstoffen, die einfach während der Schwangerschaft mehr gefordert werden als in einem normalen Leben. Und deswegen habe ich dieses Produkt entwickelt. Und diese Geschichte als erste Story-Geschichte hat überhaupt nicht gefallen. Sie hat weiterhin an den Inhaltsstoffen dieses Getränkes gehalten und dementsprechend konnte ich sie leider auch nicht begleiten. Dann musste man einfach die Geschichte einfach an dieser Stelle auch abbrechen. Es geht immer heraus, aus der Kundensicht eine Nische zu finden. Und da gibt es 1000 Stories, die es hinterher geschafft haben. Und ich könnte wahrscheinlich noch 18 Stück davon in die gleiche Richtung erzählen, wo es Firmen nicht schaffen, diesen Schalter umzulegen und zu sagen, wer ist eigentlich unser Kunde, wer hat das welches Problem und wie können wir mit unserem Produkt da eine Lösung hin schaffen, sondern sie stellen immer das Produkt in den Vordergrund und sagen, hey, das ist unser Produkt, ihr willst es kaufen, ja oder nein. Und aus der Heldengeschichte, aus der Heldenreise, aus der Storytelling-Geschichte ist niemals das Produkt der Held, sondern es ist immer der Kunde, der zum Helden wird durch das Produkt, durch die Lösung, die wir schaffen. Und ganz ehrlich, eine Rolex-Uhr ist nicht der Held, sondern derjenige, der die Rolex-Uhr trägt, wird angeguckt und wird gesagt, wow, du trägst eine Rolex-Uhr. Du trägst eine Rolex-Uhr. Und deswegen ist es eben so spannend, dass wir immer den Kunden mit einbeziehen müssen und niemals das Produkt in den Vordergrund stellen.
Thomas Michi, fällt euch spontan eine Story ein, die ihr mal so aufgebaut habt und wo ihr da auch einen Unterschied gemerkt habt, wo ihr, sagen wir mal, in diese emotionalere Storytelling-Schiene reingegangen seid?
Ich fange gerne an. Also ich glaube, das passt ganz gut bei meiner Zeit damals bei MyChoco. Da ging es ja um eine Schokoladenmarke und ehrlicherweise gibt es da draußen ja relativ viele Schokoladen und es war jetzt nicht so, dass der LEH drauf gewartet hat. So, oh Gott sei Dank, Michi, rufst du an mit einer neuen Schokolade, sondern da ging es halt auch darum, eine coole Story zu haben. Und damals war es so ein bisschen dieses Thema Greenwashing und viele hatten halt dieses Fairtrade-Siegel drauf und wir haben halt gesagt, wir stehen für direkte Entwicklungshilfe und sind Tatsache wirklich nach Tansania geflogen und haben dann da nachhaltige Entwicklungshilfe geleistet und haben da zum Beispiel Schulen gebaut. Und da wurde der Einkäufer dann Tatsache sofort hellhörig und so, ah okay, nice, cool, das haben die anderen nicht. Ne? Also es waren dann halt schon 10 Schokoladen im Regal, aber diese Story von wegen, hey, übrigens, wir machen das und das und das und das. Damit konnte ich halt die Türen auftreten und unterm Strich, ja, es ist dann halt eher die Story gewesen, die überzeugt hat. Aber jetzt nicht, genau wie Sascha sagt, jetzt irgendwie beispielsweise die Inhaltsstoffe. Also die Schokolade war auch richtig gut, qualitativ aus Belgien, aber das ist dann, war glaube ich eher ein nettes Zubrot. Ehrlicherweise, das Produkt hat dann, also die Story hat eher gezogen als das Produkt selbst.
Sehr schön. Thomas, du hast auch eine.
Ja, definitiv. Aber als Sascha das gerade so erzählt hat, ich hatte wirklich, Samu Haber hat immer gesagt, Haut von Gans. Oder wer hat denn immer das gesagt, Haut von Gans?
Gänsepelle, wirklich, hat er gesagt. Gänsepelle.
Also wirklich Wahnsinn. Das hat mich die Heldenreise, das hat sogar mich abgeholt, Sascha. Ich würde dich kaufen. Genau an dem Punkt. Ich kann jetzt natürlich nicht mit Schokolade aufwarten, mit so was Süßem, wie der Michi da am Start hat. Aber ich glaube, wir haben damals bei einem großen, jetzt aktuell das größte Photovoltaikunternehmen in Deutschland, auch eine Geschichte entwickelt, wo wir gesagt haben, also erstmal das Geschäftsmodell entsprechend angepasst, dass wir keine Solaranlagen mehr verkauft haben, sondern dass wir gesagt haben, wir haben ein Finanzierungsmodell entwickelt, was damals einmalig war am Markt und die Geschichte, die dahinter gesteckt hat, war dann das, dass wir eben erneuerbare Energien auch Menschen zugänglich machen, die nicht das Geld auf dem Konto haben oder das Geld von der Bank bekommen, sondern wir haben damals gesagt, du bekommst für einen relativ geringen Betrag, nämlich 100 Euro, 99 Euro im Monat. Das ist der Betrag, den du noch nicht mal für Stromkosten zahlst, im besten Falle. Für das bekommst du über 20 Jahre hinweg eine Solaranlage. Und die Geschichte, die dahinter steckte, war natürlich, du auch, lieber Kunde, der nicht die Möglichkeit hätte, sich eine Solaranlage zu leisten. Du hast jetzt auf einmal die Möglichkeit. Und diese Geschichte haben wir sehr ausgeschmückt natürlich. Und auf einmal fühlt sich ein Kundenklientel, die da keinen Zugang gehabt hätte, auf einmal natürlich wieder auf so eine Art Thron gehoben und sagt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, auch mit den Großen im Sandkasten zu spielen, um es mal so ganz dezent zu sagen. Und die Geschichte haben wir sehr, sehr, sehr stark auch transportiert damals. Und das war eigentlich nur die Geschichte zum Produkt, zu der Abrechnung dieses Produktes. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und die Firma ist inzwischen 4 Milliarden Euro wert.
Wenn ich da nochmal eine Geschichte ergänzen darf, wo ich gerade jetzt mal, das hört sich so an, als würde ich in dieser Lebensmittelindustrie irgendwie verhaftet sein. Aber für mich das Einprägendste, was sich die letzten Jahre entwickelt hat, ist eben halt auch aus der Getränkeindustrie. Und wenn wir nach Amerika gucken, wird da sehr viel Wasser getrunken. Und ich glaube, der Wasserverbrauch in Amerika, was die trinken, ist viel, viel höher als den wir hier in Deutschland haben. Klimatische Verhältnisse, was auch immer, können wir jetzt erstmal weglassen. Aber es hat vor, glaube ich, knapp 5 Jahren hat es eine Firma geschafft, sich in diesem hart umkämpften Wassermarkt, Wassergetränkemarkt, wirklich eine Position zu erarbeiten, die vorher so noch nie da gewesen ist. Und ich möchte das ganz kurz abkürzen. Guckt mal auf die Seite von liquiddeath.com. Das ist nämlich der flüssige Tod. Liquiddeath.com hat es geschafft, auch diese Company innerhalb von 4 oder 5 Jahren auf über 1 Milliarde Bewertung an Dollar hochzuziehen. Glaube ich, die haben über 800 Millionen Dollar an Cash eingesammelt, um dieses Ding hochzufahren. Und hier geht es nur um Branding. Hier geht es nur um Marketing, weil wir wissen am Ende des Tages, Wasser und die Inhaltsstoffe von Wasser sind für uns Verbraucher total austauschbar. Außer ich bin jetzt Hobbysportler, Semi-Profi, da gucke ich so ein bisschen in Nils Richtung, so nach dem Motto TuS Koblenz, da ist natürlich ein bisschen was anderes, da muss man mehr Mineralien drin haben, wie auch immer. Aber für den normalen Wassertrinker, der wird wahrscheinlich sagen, ich mache den Hahn aus, trinke das Wasser und mir geht's gut dabei. Und die haben es trotzdem geschafft, eine Marke zu entwickeln, wie sie vorher noch nie am Wassermarkt da war. Liquiddeath alleine nur durch Marketing.
Da mussten alle lachen gerade. Das sieht ja hier keiner, aber bei Nils, der Hobbysportler.
Ich habe auch gedacht, ich habe die, zum Glück kam die Brücke mit der TuS. Ich dachte zuerst, ich werde jetzt hier gedisst von allen, aber ich habe es verstanden und du hast recht gehabt, ja.
Nee, aber ich wollte auch noch zu TuS Koblenz. Ich weiß nicht, in welcher Liga die spielen, Sascha, aber da ist sicherlich, was den Mineralstoffgehalt des Getränks angeht, noch Luft nach oben, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich bin aber schon auf liquiddeath.de, habe schon eine Menge in den Warenkorb geschoben. Ich glaube, auch wenn es natürlich, wenn mein Fußballerherz weint, wenn ich jetzt darüber spreche, ne, aber man kommt ja an Red Bull auch nicht vorbei bei dieser Geschichte. Ne? Klammern wir mal die sehr bescheidene Aktion im Fußball aus, ist das Storytelling ja absolute Weltklasse, ne? Dieses Gefühl, was Red Bull einfach macht. Ne? Also, oh Sascha, oh, jetzt wird's heiß. Sascha schüttelt den Kopf. Ich bringe noch meinen Gedanken zu Ende und dann gibt's hier Prügelei im Podcast. Alleine ein Mann aus, keine Ahnung, 42 Kilometern Höhe zum ersten Mal durch die Stratosphäre zu jagen und daraus quasi ein Marketing-Event zu machen, das ist ja ein Storytelling, das hat ja einen Wert, der den kann man ja gar nicht bemessen, was das für eine Reichweite ist. Und jetzt kommt Sascha und zerstört meinen schönen Gedanken. Bitteschön.
Ich muss einen Sidekick, Thomas auch noch. Einen Sidekick muss ich vollbringen und grüße meinen Sohn hiermit, weil nämlich mein Sohn am 15.10.2012 geboren ist und der liebe Felix Baumgartner am 14.10.2012 die Kapsel verlassen hat. Und in dem Moment, wo er oben steht und springen möchte, fängt meine Frau an zu schreien und sagt, die Wehen setzen ein. Und ich habe gedacht, jetzt noch nicht, lass ihn doch einfach mal springen, den guten Mann. Jetzt haben wir doch schon 2 Stunden drauf gewartet. Und deshalb werde ich immer wissen, wann Felix aus der Kapsel entstieg. Ja, also das war parallel sozusagen.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir das Bild auch rund. Sascha, deine Gedanken dazu.
Also wie gesagt, wenn wir etwas Großes sehen und wir begeistert sind und wir sagen, hier guck mal, Red Bull, was haben die alles auf die Beine gestellt, bin ich immer der Erste, der ganz an die Anfänge zurückgeht. Wie hat eigentlich so ein Dieter Matischek eigentlich mal damals angefangen? Also der war in Thailand, hat dieses Wasser getrunken oder diese Sache getrunken und hat zu dem Inhaber gesagt, das müssen wir anders vermarkten, wenn wir ein Weltkonzern draus machen. Das war sicherlich die Idee, aber die Idee, die ja dazu geführt hat, dass sie überhaupt erfolgreich geworden sind, war ja nicht nur, dass sie da diese Red Bull-Geschichte irgendwie gemacht haben, sondern zur gleichen Zeit kam natürlich auch, dass es in Österreich erlaubt war zu trinken und in Deutschland noch verboten. Das heißt, dieses Separieren, dieses Nicht-Haben-Dürfen, dieses heimlich unter der Theke und ich kenne Freunde, die sind nach Österreich gefahren und haben die Dinger palettenweise nach Köln gefahren und dort für teuer Geld verkauft. Also dieser Zugang, dieser limitierte Zugang hat natürlich dazu geführt, dass wir natürlich damit anfangen, eine Begehrlichkeit zu wecken. Das ist nicht nur unter anderem alleine aus Marketing-Gesichtspunkten entstanden, sondern eben auch aus diesem Nachfrage, aus dieser limitierten Nachfrage entstanden. Und somit haben wir natürlich da eine Begehrlichkeit entwickelt. Und das ist das, was wir ja auch heute im Marketing immer wieder tun, indem wir sagen, hey, du kannst mit mir zusammenarbeiten, aber ich kann nicht pro Jahr mehr als 12 Kunden betreuen. Wenn du jetzt einer dieser 12 Kunden werden möchtest, dann musst du dich relativ schnell entscheiden, weil sonst sind die Plätze weg und du kannst ein Jahr wieder warten. Das sind die Begehrlichkeiten, die wir weg wollen. Das war ja ganz am Anfang, wie es mal war. Und ich war zu diesem Zeitpunkt bei der Bundeswehr und ich weiß, wie es war.
Hast du hier gerade live in dem Sinne ein Verbrechen gespoilert von früher?
Ja. Ja. Illegaler Energy-Drink-Handel hat der Sascha aufgezogen. Ganz großer.
Ist verjährt, glaube ich. Gibt auch keine Beweise, weil damals gab es noch kein Internet. Von daher ist das alles gut.
Dass die aus Köln nach Österreich gefahren sind, das spricht für sich. Wir sind auch damals, ich komme aus der Ecke, wir haben nur 20 Kilometer bis Österreich gehabt. Wir haben uns in die Hose geschissen, weil damals gab es ja noch Grenzkontrollen, das muss man wissen. Wir haben uns in die Hose geschissen und hatten wirklich die Red Bull unterm Sitz, ja, und haben immer gedacht, wenn die uns jetzt rauswinken an der österreichischen, deutsch-österreichischen Grenze, dann haben wir ein richtiges Thema. Und das war wirklich so damals. Sehr geil. Geile Story.
Guck mal, da hebt Nils sogar die Hand. Da will Nils mal ergänzen, wahrscheinlich jetzt.
Ja, ich, bevor hier jetzt jeder Straftaten zugibt, dachte ich, ich kretsch einfach mal rein und wollte noch mal kurz zum Thema zurück, Michi. Bei Umsatzlust, ihr arbeitet ja mit B2B-Unternehmen, nicht mit Red Bull, das kommt wahrscheinlich noch, ne, aber mit B2B-Unternehmen. Und da würde ich gerne dich da nochmal fragen, im Hinblick, was ihr da beobachtet, also so im Alltag. Wo verschenken denn Vertriebsabteilungen aus deiner Sicht das meiste Potenzial? Ist das Storytelling oder ist das ein großer Part bei Umsatzlust? Hol uns da doch mal bitte kurz ab.
Ich glaube schon. Ja, ich erlebe es immer wieder, dass die Leute einfach eher ihr Produkt, ihre Dienstleistung vorstellen und dann alles raushauen, was sie so haben, in der Hoffnung, dass sie irgendwas treffen. Und im Nachgang wissen sie gar nicht, ich verstehe es gar nicht, warum ich jetzt nicht verkauft habe, weil ich habe ja alles, also wir können ja alles in dem Sinne, ne? Aber es funktioniert halt nicht. Ne? Also jetzt mal im übertragenen Sinn, Beispiel, du kaufst dir ein Auto oder sowas, du gehst in ein Autohaus rein. dann zeige ich dir ja auch jetzt nicht von dem allerkleinsten Auto bis zu dem allergrößten Auto, was wir alles haben in dem Sinne, sondern dann frage ich dich erstmal, Nils, okay, cool, schön, dass du da bist. Was hat dich hier reingebracht? Ne? Was brauchst du denn? Okay, hast du eine Familie? Brauchst du ein Kombi? Fährst du damit in Urlaub? Brauchst du eine Anhängerkupplung? Macht ihr Camping? Bist du schon eigentlich jemand, der auch mal Gas gibt? Ne? Was für ein Motor brauchst du? Und dann zeige ich dir nachher zwei Varianten, beispielsweise ne, der oder der. Und dann kommst du von ganz breit, wirst du halt immer spitzer, immer spitzer, immer spitzer. Und das finde ich, das machen die allerwenigsten. Und egal in welcher Branche, die hauen einfach immer raus, ey, wir können alles. Und wie sieht's denn aus? Und dann sagt der Kunde, der ist dann halt noch gar nicht so weit. Okay, keine Ahnung, da mache ich mir nochmal Gedanken zu. Ich melde mich und dann gehen wir halt raus, alles klar. War gut, Michi, oder? Semi, geht so.
Ich habe in diesem Zusammenhang auch gerne mal das Gefühl, dass so der Gedanke da ist im Markt, mehr ist mehr. Ne? Also jemand will eine Banane kaufen und ich lege da eine Banane in die Tüte und sage, und den Apfel gibt es auch noch und Trauben und hier und da und dann gibt es noch Nüsse dazu und hier haben wir noch Schweizer Käse. Und der Kunde sagt, naja, keine Ahnung, das ist mir alles too much. Sascha, du als Experte, was hast du? Reduzieren auf das Eigentliche oder alle Add-ons noch dran kleben, die noch gehen?
Also ich habe eine sehr schöne Story gehört über den erfolgreichsten Schuhverkäufer in Amerika. Nein, es ist nicht Al Bundy. Nein, es ist nicht Al Bundy gewesen. Das war ein ganz normaler Schuhverkäufer. Und den hat man gefragt, wieso bist du so erfolgreich geworden und hast mit wenig Aufwand viele Schuhe verkauft an Männer, Frauen, Kinder, Töchter, Söhne, wie auch immer. Und dann hat er ganz klar gesagt, 2 statt 3. Das heißt, wenn jemand in den Schuhladen reingekommen ist, hat gesagt, ja, ich brauche ein paar Schuhe. Ich habe die in der Auslage gesehen, haben sie die auch in meiner Größe da? Hat er die gebracht, hat er die angezogen, dann sagt er, na, sitzt schon ganz gut, hätten sie noch ein ähnliches Paar. Dann hat das zweite Paar daneben gestellt, in der guten Größe, dass es auch passt. Und dann hat er gesagt, na, das dritte, doch, ich bin noch nicht so richtig, haben sie noch ein drittes Paar. Dann hat er gesagt, okay, kann ich Ihnen gerne berichten, aber welches von den beiden Schuhenpaaren, die vor Ihnen liegt, soll ich denn wieder mitnehmen, was nicht so gut passt? Und somit war bei dem Schuhkäufer oder Schuhkäuferin, hatte immer nur 2 zur Auswahl. Der musste sich immer zwischen A oder B entscheiden. Und das hat ihm dazu gebracht, dass man hinterher gesagt hat, deswegen, und wir kennen das ja, wenn man mal Schuhe kauft, wir haben es ja selber vielleicht auch schon gemacht, ich habe es auch schon erlebt bei mir, dass ich zwischen 3, 4 oder 5 verschiedenen Paar Schuhe und dann hinterher überlegt, ja, wem, was ist jetzt richtig? Und er hat es einfach ganz klar auf den Punkt gemacht, 2 statt 3. Und witzigerweise sagt man das ja auch im Marketing immer. Wo stelle ich zum Beispiel meine Coca-Cola-Automaten auf, wenn ich mehr Umsatz machen möchte? Und die stelle ich demnächst immer neben dem Pepsi-Automaten auf. Warum? Weil der Kunde sich, wenn er nur ein Automat steht, entscheidet, trinke ich Cola, ja oder nein. Aber wenn ich jetzt Cola trinken möchte, gehe ich hin und muss in deinem Kopf hingehen und sagen, hey, was nehme ich denn jetzt, Pepsi oder Cola? Da ist die Entscheidung für ein Getränk schon getroffen und ich muss mich nur noch entscheiden zwischen A oder B, zwischen Pepsi oder Cola. Also wenn wir nach rausgehen, immer dem Kunden, der wirklich im Vertrieb, also das ist jetzt eher eine Marketing-Sichtweise, aber ich fand die trotzdem sehr gut, eher zu sagen, je weniger Auswahl ich dir mitgebe, desto sicherer ist wahrscheinlich der Kauf.
Ganz kurz dazu, das machen wir auch im rhetorischen, im Verkaufsgespräch oder in der Terminierung. Beispielsweise, wann passt es Ihnen denn besser? Ne? Montag oder Dienstag, 14 Uhr oder eher doch am Vormittag noch? Ist genau das Gleiche. Du gibst die Antwortmöglichkeiten mehr oder weniger vor, A oder B. Und der Kunde kann in dem Sinne ja nur Ja sagen und gar nicht in den Bereich kommen, nee, passt mir gar nicht. Als Ergänzung dazu.
Ja, ich habe jetzt die Wahl, wem ich die nächste Frage stelle, Michi oder Thomas von Umsatzlust. Ich entscheide mich in diesem Fall jetzt für Thomas. Und du kannst uns mal bitte erklären, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt, das fehlt uns, das ist genau das, was wir brauchen. Stimmt, hier war viel Richtiges dabei. Was kann diese Person denn jetzt tun? Was wäre der nächste Schritt? Und das darfst du, lieber Thomas, als die Vanilla Coke unseres kleinen Podcasts jetzt hier zum Besten geben.
Wenn ich danach noch eine Frage an Sascha stellen darf, dann würde ich das jetzt tun.
Du darfst, du sollst sogar.
Also natürlich schon öfters gesagt und wer sich mit Umsatzlust oder mit der Lust auf Umsatz beschäftigt, der ist bei uns genau richtig. Warum ist es so? Wir sind ja eher die auf einer relativ hohen Flughöhe reingehen, die Vertriebs- und Marketingprozesse analysieren und auf Basis dessen dann natürlich einen Maßnahmenplan erstellen. Und das Lustige ist, der Kunde muss den gar nicht alleine umsetzen, sondern wir helfen ihm, wir sind ständiger Ansprechpartner und Sparringspartner. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, also er wird nicht allein gelassen. Was dann dazu kommt, und das deshalb ist Sascha ja auch einer der Experten heute hier im Podcast, ist unser sehr, sehr ausführliches Expertennetzwerk mit über 50 Experten, die für alle anderen unternehmensrelevanten Bereiche für den mittelständischen Unternehmer zur Verfügung stehen. Und zwar nicht nur in Form von großen Projekten, das ist natürlich die logische Quintessenz, aber auch mal für eine Stunde Beratung oder für einen Tagesworkshop. Das heißt also, ich habe wirklich den bunten Blumenstrauß, wie das mein Geschäftspartner sagen würde, und kann aus diesen Experten natürlich auswählen und explizit diese Herausforderungen, diese Fragen, die ich vielleicht auch im Tagesgeschäft habe, auf kurzem Dienstweg lösen. Und für uns sind immer diese Quick Wins natürlich allentscheidend. Und jetzt kommt wieder dieser Satz: Wir wollen und wir sind das Schweizer Taschenmesser für den mittelständischen Unternehmer im Dachraum. Punkt.
Ihr solltet vielleicht Deutschland ausklammern zuerst, das haben wir vorhin gelernt. Ne? Gibt es nicht in Deutschland, liebe deutsche Unternehmer. Da müsst ihr über die österreichische Grenze fahren, um da so, Umsatzlos für euch zu
gehen. Natürlich gut, recht, ne? Genau.
Das war jetzt gratis für euch, ja. Das ist.
Aber ich habe noch eine, glaube ich, entscheidende Frage für oder an Sascha. Sascha, bei uns steht ja Go-to-Market-Experte. Also ich gehe heute auch, ich gehe am Freitag immer auf den Wochenmarkt. Ja, also ich bin auch ein Go-to-Market-Experte, immer am Freitagnachmittag. Aber was verbirgt sich denn dahinter? Also was kann denn unser Kunde sich von dir erwarten? Wie sieht so eine typische Zusammenarbeit aus? Wie sieht so ein Intro einer Zusammenarbeit aus? Was entsteht dann daraus? Und ich bin ja Verkäufer, was für Nutzen hat unser Kunde? Das ist ja das Allerwichtigste, wenn er dich bucht über unsere Plattform, über Umsatzlust.
Also es geht natürlich die Vertriebsgeschichte und ein bisschen der Sales-Prozess und dieses Ding, hey, was du jetzt auch gerade gemacht hast. Was ich in meiner mittlerweile über 20-jährigen Erfahrung eben auch gemacht habe, ist, dass viele Unternehmen schon viele Dinge richtig tun und teilweise eben aber auch goldene Nuggets in ihrer Company versteckt haben. Und was ich gelernt habe, ist, dass viele Agenturen, aber auch lieber viele Lieferanten einfach hingehen und stülpen quasi ihr Modell den Firmen über und sagen, das musst du so tun, dann wirst du auch erfolgreich. Ich gehe da ein Stück weit anders ran und ich mache erstmal so eine Art Marketing-Health-Check, so eine Marketing-Check und gucke mir eigentlich an, was ist aktuell gut, wo kommen gute Zahlen her, die man eben haben möchte, was hat man in der Vergangenheit schon mal getan und warum hat man das vielleicht auch gestoppt? Vielleicht hat man einfach nur den falschen Blickwinkel drauf gehabt oder vielleicht hat nicht lange genug durchgehalten, aber was ist in der Vergangenheit gut gewesen? Was kann man vielleicht wieder aufleben lassen? Und vor allen Dingen, in welche Ressourcen kann man zugreifen? Interne Ressourcen von Mitarbeitern oder eben auch angeschlossene Agenturen. Die müssen vielleicht nur anders gebrieft werden, weil die Agenturen gehen meistens raus und machen nur das, was der Kunde sagen möchte oder gesagt hat. Und manchmal gehen die auch gar nicht hin und denken so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das heißt also, wir gucken uns diesen kompletten Marketingprozess im Endeffekt an und mein Blickwinkel ist, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, bei dieser Getränke-Startup, die sich eben sehr stark eben auch auf die Inhaltsstoffe konzentriert, konzentriere ich auch mich eher darauf, wie kann man das zum Kunden bringen mit den vorhandenen Mitteln, die in einer Company schon da sind. Und deswegen bin ich eher so der Trüffelsucher in den Unternehmen und gucke, wo man wirklich die besten goldenen Nuggets finden kann. Und daraus schaffen wir natürlich einen extremen Mehrwert, weil wir müssen nicht lange dran arbeiten, um hohe Hebelwirkungen zu zielen, sondern wir nutzen das, was da ist und nutzen es einmal effizienter und einfach nur besser. Und das hat dazu Folge, dass man mit kleinen Dingen relativ schnell am Markt gehen kann, dort Umsetzungen vollziehen kann, dann Ergebnisse einsammeln kann, nachjustieren kann und relativ schnell wachsen kann, sodass am Ende des Tages Umsatz entsteht. Und das ist das Einzige, was wir in einem unternehmerischen Denken haben wollen. Umsätze durch Kunden, die wir gewinnen und nichts durch Verkaufen.
Cool. Super. Danke dir.
Da sagst du was Richtiges, Thomas. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Sascha. Das hat richtig Spaß gemacht. Man merkt richtig, dass das deine Passion ist, dass da Leidenschaft dahinter steckt. Und wer den Sascha mal sehen will, der kann natürlich das Sat.1 Frühstücksfernsehen einfach mal einschalten. Wer den Sascha erleben will, der meldet sich bei Umsatzlust oder surft mal auf sämtlichen Social-Media-Kanälen der Herren vorbei. Thomas, Michi und Sascha findet ihr alle auf LinkedIn und wahrscheinlich auch auf sämtlichen anderen Kanälen. Die Herren, ich sage vielen, vielen Dank in die Runde und es wird mit Sicherheit ein zweites Mal geben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Sende ganz liebe Grüße und genießt euer Red Bull. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.
Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Danke. Ciao.